Jesus, du bist echt ein Geschenk für uns. Danke, dass du uns segnest, dass du uns beschenkst. Danke, dass du lebendig bist und dass wir eine lebendige Beziehung mit dir leben dürfen. Und wir möchten dich einladen, heute Morgen weiter zu uns zu sprechen. Bitte mach du unser Herz auf für das, was du für uns bereit hast. Lass uns so raushören, was jetzt wichtig für jeden Einzelnen hier ist, heute Morgen mitzunehmen. Du hast was für uns bereit und wir möchten dich bitten, dass du das in unser Herz versenkst, was heute für uns ist. Amen. In der vergangenen Woche war hier eine Menge los im Gemeindehaus. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch auch mal hier gewesen ist. Also normalerweise ist es jetzt immer so von Dienstag bis Donnerstags hier viel Betrieb, wenn das Café Lichtwerk geöffnet hat. In der vergangenen Woche kam dann noch die Community Week dazu. Das bedeutet, die Jugendlichen waren mit ihren Mitarbeitern hier eine Woche in der Gemeinde und haben gemeinsam hier gelebt. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu beobachten, wie so nach und nach das Eis bricht und diese Gruppe immer mehr zusammenwächst. Und irgendwann ist es dann unsere Community Week. Jeder hat so seinen Platz gefunden, man gestaltet die Zeit gemeinsam, jeder ist wichtig und am Ende möchte meistens keiner nach Hause gehen. Ich sehe jetzt heute Morgen nicht so viele von denen, die schlafen wahrscheinlich immer noch, weil das mit diesem Schlafdefizit nach so einer Woche ist immer ein bisschen heftig. Genau. Und ich finde das so ein bisschen vergleichbar mit dem, was da passiert. Da wird so ganz sichtbar, wie Gemeinde eigentlich gedacht ist. Also wir können hier nicht jede Woche alle zusammenkommen und das ganze Leben miteinander teilen. Aber Gemeinde ist Leben teilen. Ist, dass jeder so seinen Platz findet und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und darum geht's auch in dieser Predigtserie, in der wir gerade unterwegs sind, über das 12. Kapitel im Römerbrief. Wie kann jeder von uns ganz fröhlich, kraftvoll und motiviert Verantwortung für seinen Glauben übernehmen und auch für das Miteinander, in dem wir hier in der Gemeinde unterwegs sind. Und wir haben immer mal wieder schon über ein Bild nachgedacht, was wir vielleicht über Gemeinde im Kopf haben. Ob du so aktiv dabei bist und mitgestaltest und mittendrin hat, was damit zu tun, wie du Gemeinde verstehst. Ob Gemeinde eher für dich wie so ein Restaurant ist, in das du kommst, wo du erwartest, gut bedient zu werden und am Ende des Gottesdienstes geht der Daumen hoch oder so in der Mitte oder irgendwie runter. Oder du verstehst Gemeinde als Kochstudio, wo du hingehst, um mit dabei zu sein, um gemeinsam etwas zu kochen. Ja, da ist auch ein Team, was vorbereitet hat, die schon mal was geschnibbelt haben, ein paar Zutaten zusammengestellt haben. Aber es geht darum, dass man gemeinsam etwas erlebt, dass man etwas lernt, was man dann in der Woche später anwenden kann, wo man etwas mitnimmt, auch für andere Menschen. Gemeinde, Restaurant oder Kochstudio. Und ja, es gibt Zeiten in unserem Leben, es gibt Phasen in unserem Leben, da brauchen wir Gemeinde einfach als Ort zum Auftanken. Das ist in Ordnung. Das brauchen wir, weil uns die Kraft fehlt für ein eigenes Anliegen, weil wir irgendwie belastet sind und wir brauchen diesen Ort einfach mal zum Aufatmen und Auftanken. Aber grundsätzlich ist Gemeinde von Gott so angelegt, dass jeder seinen Platz findet und dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen für das, was wir hier tun und für unser Miteinander. Und die Verse, die wir heute anschauen aus dem 12. Kapitel im Römerbrief, die beschreiben ganz konkret das Miteinander, unsere Gemeinschaft, wovon die geprägt werden soll. Aber bevor wir uns diese Verse im 12. Kapitel anschauen, müssen wir noch einmal überblicksartig so zurückschauen auf das, was bisher geschah. Weil sonst liest du diese Verse und denkst, boah, was für ein Anspruch. Das sind dann irgendwie Regeln, die du siehst für ein Miteinander und dann sagst du entweder, okay, wenn Gott das sagt oder wenn es in der Bibel steht, dann halte ich mich halt da dran. Oder du sagst, nee, also beim besten Willen, das, also wenn es darum geht und wenn wir das alles erfüllen sollen, dann können wir direkt aufhören damit, das packe ich erst gar nicht an. Und deshalb ist so wesentlich für dieses 12. Kapitel, was wir uns immer wieder vor Augen gehalten haben, dass davor 11 Kapitel im Römerbrief stehen, wo beschrieben wird, wer Gott ist, wie er uns sieht, was er für uns getan hat, wer wir in Gottes Augen sind, dass wir geliebt sind, dass wir erlöst sind, dass wir befreit sind. Und deshalb lautet der Titel dieser Serie auch, bewegt von Gottes Liebe. Bewegt von Gottes Liebe werden wir dann auch aktiv. Und im ersten Vers in diesem 12. Kapitel steht es so deutlich: angesichts der Barmherzigkeit, im Licht der Barmherzigkeit, aufgrund der Barmherzigkeit, Kraft der Barmherzigkeit. Das ist das, was vor allem anderen steht, wo ich gefragt bin, mich einzubringen, meine Dinge, die ich tue, mein Engagement. Davor steht Gottes Barmherzigkeit. Und es ist meine Antwort darauf, was Gott für mich getan hat, weil ich diesen bedingungslos liebenden Gott erlebt habe, dass ich dann all in gehe. Dass ich mich voll dafür entscheide, mein Leben für Jesus einzusetzen. Dass ich hingebungsvoll lebe an Gott. Dass ich hingebungsvoll lebe an meine Mitmenschen. Dass ich mein Leben dem widme, Gott und Menschen zu lieben. Das ist meine Antwort auf das, was Gott für mich getan hat. Und es fließt aus dem heraus, was ich bei Gott erlebe. Und auch, dass ich sage, ja, das hatten wir in der zweiten Predigt uns angeschaut, dieser Verwandlungsprozess. Gott plant einen Verwandlungsprozess mit uns, auf den wir uns einlassen, wo Gott uns in Form bringt. Das war dieser Satz, der eben schon mal kurz hier eingeblendet worden ist. Lass dich nicht ins Schema F dieser Welt pressen, sondern lass dich von Gott in Form bringen. Darum geht's als Antwort darauf, was Gott für mich getan hat. Dass wir entdecken, wo sind so zerstörerische Denkmuster in meinem Leben? Wo sind Handlungsweisen, die mir schaden, die in unserem Umfeld immer wieder so verbreitet sind und wo wir merken, aber es ist schlecht für mich und meine Mitmenschen, wenn ich in diesen Mustern verhaftet bin. Und Gott möchte mir seine Perspektiven aufzeigen übers Leben, was er für Ideen übers Leben hat. Und er verwandelt mich mehr und mehr in dieses Bild hinein und ich darf ja dazu sagen. Und das, was jetzt über das Miteinander eben von uns in unserer Gemeinschaft hier gleich in den Versen zu lesen ist, das geht an eine Gemeinschaft, die ja gesagt hat, die erlebt hat, dass Gott alles für sie getan hat und die deshalb entschieden hat, hingebungsvoll zu leben und sich verwandeln zu lassen. Das ist das Fundament und die Basis, ohne das geht gar nichts. Und jetzt schauen wir, jetzt können wir uns trauen, diese Verse anzuschauen. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Jetzt geht's zu weit. Ich hatte es vermutet. Einmal zurück, eine Folie, bitte. Vers 13 bräuchten wir. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht, strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Da wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Das waren jetzt einige Verse. Darüber könnte man 15 Predigten halten, so in etwa. Und deshalb können wir heute nur so ein paar Facetten anreißen von dem, was in diesem Text drinsteckt. Aber nochmal, du kannst jetzt auf zwei Arten und Weisen reagieren. Entweder sagst du, hey, was für ein Anspruch, meine Güte, was soll ich alles tun? Oder du siehst es als ein Bild, was Gott von einer Gemeinschaft malt, in das wir mehr und mehr hineinwachsen dürfen. Dass wir mehr und mehr uns hinein entfalten dürfen. Gott beschreibt hier seine Ideen für eine Gemeinschaft, wo er in der Mitte steht. Wie sieht eine Gemeinschaft aus, die Jesus Christus in der Mitte hat? Wovon ist sie geprägt? Was spielt da eine Rolle? Was ist dort wichtig? Was wird dort sichtbar? Und Paulus spielt hier so mit diesen Begriffen Gut und Böse. Und ganz interessant ist in dieser Passage, dass das Böse eigentlich gar keinen Raum bekommt. Es wird nicht beschrieben, was böse ist, was schlecht ist, wie es nicht laufen soll, sondern es wird einfach dargestellt, das ist das Gute, was ich für euch habe in eurer Gemeinschaft. Und daran entscheidet sich viel an diesem Miteinander in der Gemeinde. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Dr. Stephen Croft. Er ist Reverend in der Church of England und er war dort lange Zeit beauftragt dafür zu gucken, hey, wie sieht denn Kirche im 21. Jahrhundert aus? Was ist wichtig für eine Kirche, die im 21. Jahrhundert gedeihen kann? Und er schreibt, eins zurück, welche Art von Gemeinden wird im 21. Jahrhundert gedeihen? Ich persönlich glaube nicht, dass sich dies daran entscheidet, ob das Gebäude aus Stein ist oder nicht, ob die neuesten Anbetungslieder gesungen werden oder eine traditionelle Liturgie gepflegt wird, ob auf spezielle Kleidung geachtet wird oder nicht, habe ja Glück gehabt, ob alle Neuerscheinungen gelesen oder die richtigen Konferenzen besucht werden. Ich glaube, dass sich die Frage, welche Art von Gemeinde im 21. Jahrhundert gedeiht, am Wesen der Gemeinde entscheidet, daran, was innerhalb der Gemeinschaft gelebt wird. Ob unsere Gemeinde aufblüht, ob sie die Aufmerksamkeit der Menschen um uns herum weckt, entscheidet sich daran, wie wir hier miteinander unterwegs sind. Und über dieses Miteinander lasst uns nachdenken anhand dieser Verse und ich möchte nur so drei Facetten aufreißen. Drei Facetten, die vielleicht recht deutlich hervorstechen aus diesem Text, den wir uns angeschaut haben. Unsere Gemeinschaft besteht aus Menschen der Liebe. Hier bei uns ist Liebe zu finden. Das ist das erste Wort, was in diesem Text auftaucht in Vers 9. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Auch im griechischen Text ist es He Agape. Was dort steht, die Liebe steht ganz, ganz vorne. Und das nicht von ungefähr, weil die Liebe ist das Kennzeichen für unsere Kirchen und Gemeinden. Weil wir einen Gott haben, der Liebe ist. Weil wir einen Gott haben, der uns seine ganze Liebe gezeigt hat, als er in Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist. Weil wir einen Gott haben, der uns durch den Heiligen Geist seine Liebe in unser Herz fließen lässt. Wir haben einen Gott, der Liebe ist. Und der uns beschenkt mit Liebe. Und deshalb ist Liebe das Kennzeichen für uns. Lasst uns zwei, drei Verse anschauen, die das nochmal an anderen Stellen deutlich machen. In Römer 13, in dem Kapitel danach, was direkt anschließt hier an unseren Text, bleibt niemand etwas schuldig außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht. Beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Also Paulus sagt hier im Grunde, alles, was ich da von Vers 9 bis 21 geschrieben habe, kann man in einem Satz zusammenfassen, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das Kennzeichen. In Johannes 13 sagt Jesus selber, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es geht darum, dass wir lieben. Hier wird es ganz deutlich, das Kennzeichen für unsere Gemeinschaft ist Liebe zueinander. Und ein letzter Vers aus Epheser 4. Wir hatten eben dieses Bild von Gemeinde als Körper, als Leib Christi. Und das wird hier mit der Liebe zusammengebracht. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Es geht um Liebe. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was ist damit gemeint? Wir sind bei Liebe manchmal schnell bei so einem Verständnis, was halt heute weit verbreitet ist. Das Liebe, da geht's um Gefühle und Sympathien und Zuneigung. Und das ist aber nicht das, was gemeint ist, also oft nicht gemeint in der Bibel, sondern wenn dort von Liebe die Rede ist, dann geht es um so eine tatkräftige Hinwendung zum anderen, dass wir füreinander da sind, dass wir wirklich zupacken und merken, wenn wir merken, da ist jemand, der braucht meine Hilfe, dass wir dann dort zupackend sind. Also es geht in Gemeinde, lasst mich das mal so sagen, nicht so viel um Sympathie und Zuneigung, wenn dort von Liebe die Rede ist. Ich muss nicht alle mögen, mit denen ich hier unterwegs bin. Das ist auch unmöglich, glaube ich, dass wir hier jeden Einzelnen mögen in der Gemeinde. Gehen wir jetzt nicht ins Detail. Es geht um einen zupackenden, hingebungsvollen Lifestyle, zu dem wir uns entschieden haben. Wir wollen unser Leben geben als Opfer für diesen Gott und wir wollen uns einsetzen auch für die Menschen, die um uns herum sind. Jesus erzählt mal eine Geschichte, als eben die Frage im Raum steht, was ist denn gemeint? Wer ist denn gemeint, wenn es darum geht, ich soll meinen Mitmenschen lieben wie mich selbst? Und er erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da wird ein Mann zusammengeschlagen von Räubern, liegt an der Straße, schwer verletzt. Und es kommen Leute vorbei. Und da sind zwei Leute, ein Priester, ein Levit, die kommen aus der Kirche, haben viel über Liebe geredet, viel über Liebe philosophiert. Und sie sehen diesen Mann und schauen weg und gehen vorbei. Und ein anderer kommt, der allein von seiner Volkszugehörigkeit sagen müsste, dem helfe ich niemals, der dort liegt. Aber der geht hin und ist für diesen Menschen da, nimmt ihn mit und versorgt ihn über die Maßen. Und das ist die Geschichte, die Jesus erzählt, um deutlich zu machen, was bedeutet es für uns, den Nächsten zu lieben, den Mitmenschen zu lieben wie mich selbst. Und dieser barmherzige Samariter, der kannte diesen Menschen überhaupt nicht, der dort am Straßenrand lag. Und da geht es nicht um Sympathie, um Zuneigung, weil ich glaube, wenn man dieses Bild da vor Augen hat, dann hat man in diesem Moment keine Sympathien entwickelt, aber Emotionen, die einen bewegen, Mitgefühl, Mitleid und sich davon bewegen zu lassen und zuzupacken, darum geht's, wenn hier davon die Rede ist, dass Liebe das Kennzeichen für unsere Gemeinschaft ist. Ich möchte euch kurz eine Geschichte aus meinem Gemeindealltag hier erzählen. Wir haben ja das Café Lichtwerk hier und an einem Morgen kam ich hier in die Gemeinde und die Leiterin des Lichtwerks, die Gabi Effing, kam auf mich zu und sagte, du Manuel, wir haben heute nicht genügend Leute an der Theke, um das hier gut miteinander zu gestalten. Du kannst für uns beten. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Gabi, ich bete für dich. Und dann bin ich in mein Büro gegangen und habe kurz gebetet. Und dann habe ich aber irgendwie so diesen Gedanken gekriegt, Manuel, du kannst mehr tun, als zu beten in dieser Situation. Und habe dann gedacht, Mensch, also warum denn nicht heute mal, nimmst du dir die Zeit, die Stunde da am Mittag, wo Stoßzeit ist und gehst da mit rein und gehst an die Theke und machst da mit und guckst einfach, ob du die unterstützen kannst. Und bin dann dorthin gegangen zu Gabi, habe gesagt, Gabi, ich glaube, ich mache mehr als beten. Ich gehe jetzt rein und bediene mit euch die Leute. Sage ich nicht zu, weil ich so toll bin oder so, einfach nur, damit ihr ein Beispiel habt dafür, wo ich das so konkret gemerkt habe, hey, da manchmal ist man so schnell weiter aus so einer Situation und denkt so, ja, beten kann ich vielleicht, aber manchmal ist mehr gefragt und wir dürfen tatkräftig füreinander da sein. Unser Kennzeichen ist Liebe. In Galater 6, Vers 10 ist, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Gutes tun, tatkräftig füreinander da sein, darum geht's hier in Römer 12 in ganz vielen Facetten. Das nächste ist, unsere Gemeinschaft besteht aus Menschen der Hoffnung. Bei uns ist Hoffnung zu finden. In Vers 12 steht es in diesem Kapitel, seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Und da müssen wir ein bisschen reinschauen kurz, was dieser Begriff Hoffnung bedeutet. Wir gucken heute diese drei Begriffe, diese drei Facetten ein bisschen genauer an. Wenn wir an Hoffnung denken, dann sind wir oft bei dieser Aktivität des Hoffens. Ich hoffe mal, ich hoffe doch. Und manchmal wir brauchen das, um zu überleben, Hoffnung. Und oft wissen wir aber nicht so genau, ob das, worauf wir hoffen, wirklich Realität wird. Und wenn in der Bibel von Hoffnung die Rede ist, dann geht es nicht um dieses vage Hoffen auf irgendetwas, sondern dann geht es um eine klare Hoffnung, die gefüllt ist mit einem Inhalt, der ganz sicher kommen wird. In Kolosser 1, Vers 5 ist von einer Hoffnung Rede, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwann im Himmel was zu hoffen habe, sondern da geht es darum, dass Gott eine hoffnungsvolle Zukunft für mich hat. Für jeden Einzelnen von uns hat Gott eine hoffnungsvolle Zukunft bereit. Also immer wenn du in der Bibel von Hoffnung liest, dann darfst du das einsetzen für dich. Es ist eine hoffnungsvolle Zukunft. Und die haben wir, weil Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist. Das ist das Fundament, auf dem unsere Hoffnung aufbaut. Und das ist das, womit unsere Hoffnung gefüllt ist. In jeder Situation, in der du steckst, die dir zusetzt, darfst du daran denken, dass das Grab leer ist. Wir haben ein Lied eben gesungen, der letzte Feind ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Und das ist Hoffnung für jede Situation, weil du auf dein Vertrauen auf diesen Jesus setzen kannst, der den Tod besiegt hat. Der letzte Feind ist besiegt. Du hast eine hoffnungsvolle Zukunft. Egal in welcher Situation du gerade steckst, was dir zusetzt, was du gerade durchleben musst, diese Situation wird nicht das letzte Wort behalten. Das ist geklärt. Du hast eine hoffnungsvolle Zukunft, auch wenn du die gerade nicht sehen kannst. Aber wir dürfen hoffnungsvoll leben, wir dürfen hoffnungsvoll beten und wir dürfen hoffnungsvoll unterwegs sein, wir dürfen Hoffnung versprühen. Gott beschenkt uns mit Hoffnung und wir sind hier eine Gemeinschaft, die aus Menschen der Hoffnung besteht. Karl Barth hat etwas gesagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Wir haben wirklich Hoffnung. Darf uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Nicht immer sofort, in jeder Situation. Aber wir haben Hoffnung, die wirklich etwas auswirkt in unserem Leben. Dürfen Hoffnungsträger auch sein für andere Menschen um uns herum. Es kann konkret so aussehen, dass wir zum Beispiel als gute Nachbarn bekannt sind. Ich möchte noch einen Vers vorlesen aus hier der Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Bezieh das mal auf deine Nachbarschaft. Was ist das eine Hoffnung, wenn wir bei den Menschen sind, wenn es was zu feiern gibt und wenn wir bei den Menschen sind, wenn sie traurig sind? Einfach da sein in den fröhlichen Momenten und in den traurigen Momenten unseres Lebens. Wenn wir dafür bekannt sind, dass wir dann da sind für die Menschen um uns herum. Was ist da, was steckt da eine Hoffnung drin? Und vielleicht wächst da auch eine Neugier heraus, dass jemand mal tiefer wissen will. Wo kommt denn diese Hoffnung her bei dir? Wie kannst du so hoffnungsvoll sein? Wir haben eine hoffnungsvolle Zukunft. Wir dürfen fröhlich sein als Menschen der Hoffnung. Und die dritte Facette unserer Gemeinschaft besteht aus Menschen des Friedens. Jetzt schauen wir uns die Königsdisziplin an hier zum Schluss. Ab Vers 17. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Und diese Verse kannst du jetzt wieder als den totalen Anspruch an dich empfinden und denken, meine Güte, wie können wir denn so miteinander umgehen, wer schafft denn das? Oder du nimmst wieder diese Perspektive ein, dieses Bild, was Gott malt von einer Gemeinschaft, die er möglich macht. Wir dürfen und wir können diesen Kreislauf durchbrechen. Diesen Kreislauf von wie du mir, so ich dir. Wo immer mehr Leid dazukommt. Wo der eine dies tut und der andere zurückschlägt und dann kommt wieder der andere um die Ecke und hin und her und das Leid wächst und wächst. Gott macht es möglich, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Ich habe dieses Bild mitgebracht von dem Blumenwerfer. Das ist von dem Künstler Banksy. Das ist aus dem Nahen Osten, wo es aufgemalt ist, wo das sicherlich auch eine sehr aktuelle politische Brisanz hat. Aber dieser Werfer, wir würden eher vermuten, dass der so einen Molotow-Cocktail oder einen Stein in der Hand hält, aber hier ist ein Blumenstrauß in die Hand gemalt. Und das ist das, was Gott möglich macht. Vielleicht noch mit einem bisschen mehr Lächeln im Gesicht. Dass wir das Böse nicht mit Bösem beantworten, sondern es durch Gutes überwinden können. Wir werfen keine Steine zurück in Form von harten Worten oder von verletzenden Gegenangriffen, sondern Gott macht es möglich, dass wir das Böse mit Gutem beantworten können. Wie es hier über den Feind, der Durst hat, den wir zu trinken geben und so weiter und so fort. Und ich möchte es konkretisieren an Nelson Mandela. Diese Woche ist Nelson Mandela, wäre 100 Jahre alt geworden und Nelson Mandela ist so ein Mann des Friedens. Er ist ja auch nicht ist sehr berechtigt, Friedensnobelpreisträger geworden. Und dieser Mann hat so viel weise Worte gesagt und er hat eine Sache gesagt, als er aus dem Gefängnis kam nach Jahrzehnten. Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Nelson Mandela hat sich eingesetzt für ein buntes Südafrika, gegen dieses Gegeneinander in der Gesellschaft dort. Und es war viel mehr als Friede, Freude, Eierkuchen, sondern hier sieht man, was da für bewusste Entscheidungen dahinter stehen. Er hat sich bewusst entschieden, den Hass und die Verbitterung zurückzulassen. Und wenn es um Frieden in unserem Miteinander geht, dann sind da bewusste Entscheidungen gefragt. Dann geht es um ganz klare Dinge, die wir auch lernen können. Wir können lernen, hier in der Gemeinde gemeinsam Konflikte zu bewältigen, weil wir das beste Handwerkszeug dazu haben. Wir haben Vergebung erfahren. Uns ist Vergebung geschenkt. Und weil wir Vergebung erleben, sind wir in der Lage dazu, auch Vergebung weiterzugeben. Aber es ist ein Lernfeld. Etwas, wo wir reinwachsen gemeinsam. Aber was wäre das? Ein Geschenk für unser Umfeld, wenn wir dafür bekannt würden, dass wir so gut sind im Konfliktlösen hier in der FEG in Böblingen, dass das vorbildhaft für andere Leute ist und eine Unterstützung für andere Gruppen in der Gesellschaft um uns herum. Es wäre das ein Zeichen, wenn wir so gut wären in Konfliktlösung. Das klappt bei uns auch nicht immer, aber wir haben da eine hohe Kompetenz und alles dafür zur Verfügung, was wir brauchen, um diese Konflikte miteinander anzugehen und diesen Kreislauf zu durchbrechen, wie du mir, so ich dir. Das sind ganz volle Verse in dem Kapitel 12, 9 bis 21 und ich möchte euch einladen, diese Verse mitzunehmen in die kommende Woche, das für euch zu bewegen, aber auch, wenn ihr mögt, in den Kleingruppen zu bewegen. Weil das ist jetzt auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man sich diese Verse anschaut, die sind alle im Plural gesprochen. Das geht an eine Gemeinschaft. Und wir sind oft so individualisiert unterwegs, dass jeder von uns irgendwie versucht, alleine ein besserer Christ zu werden. Und das ist sowieso mal die Frage, ob es darum geht, dass wir versuchen, ein besserer Christ zu werden. Es geht an eine Gemeinschaft. Diese Worte sind gerichtet an eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind. Gott bringt dich in Form, aber als Teil eines großen Körpers. Du bist ein Körperteil hier in der FEG Böblingen im Bild gesprochen und er bringt uns gemeinsam in Form und wir dürfen gemeinsam hineinwachsen in dieses Bild von Gemeinschaft, was Gott vor Augen hat. Und ich möchte euch noch ein paar Sätze vorlesen hier von Stephen Croft, aus einem faszinierenden Buch, was ich letzte Woche da am Büchertisch gefunden habe, für geschenkt. Format Jesus unterwegs zu einer neuen Kirche heißt es. Die Berufung der Kirche ist, eine Gemeinschaft zu sein, in der Leben verändert werden und Menschen lernen, ihr Leben auf gute Weise zu führen. Wir sollen Gemeinschaften schaffen, wo die Menschen ihr Wort und ihre Versprechen halten, wo die Beziehungen von Männern und Frauen frei sind von Sexualisierung, wo wir uns nicht gegenseitig mit harten Worten beleidigen oder zurechtweisen, nicht dem anderen das Leben schwer machen. Durch Schrift und Sakramente, durch geteiltes Leben und die sanfte Arbeit des Heiligen Geistes sollen unsere Gnade und Güte beständig zunehmen. Dieser Prozess wird im Anfangsstadium des Christseins intensiver und messbarer sein, denn während dieser Phase findet ein Zurechtrücken und Neuausrichten in Christus statt, für das besondere Unterweisung und Unterstützung nötig ist. Aber das beständige Wachsen in Heiligkeit wird uns alle so lange begleiten, bis wir beim Herrn angekommen sind. Das gemeinsame Leben in einer christlichen Gemeinde soll so intensiv und echt sein, dass wir uns auf diesem Weg gegenseitig ermutigen können. Wer würde nicht gerne zu einer Gemeinschaft gehören, in der man durch die Gnade Gottes und die Unterstützung anderer lernt, liebevoller, geduldiger und fröhlicher zu sein und das eigene Leben von innen her besser im Griff zu haben? Wer würde da nicht gerne dazugehören, wo wir lernen, geduldiger, fröhlicher und liebevoller miteinander umzugehen? Und von dieser Gemeinschaft spricht Paulus in Kapitel 12 des Römerbriefs. Diese Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist entflammt ist, die auf Jesus Christus ausgerichtet ist und die sich gegenseitig ermutigt, die gemeinsam lernen zu leben. Und wo Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, wenn wir die Frage haben, hey, was ist das denn Cooles? Was ist das denn? Wo kommt das her, dass ihr in dieser Art und Weise miteinander unterwegs sein könnt? Und die Gruppen, wo das am meisten passiert und wo wir erleben, wie wir dort hineinwachsen in diese Gemeinschaft, sind unsere Kleingruppen. Wo ihr das diskutieren könnt, wo ihr da beten könnt, wo ihr euch ermutigen könnt, wo ihr gemeinsam erlebt, wie Gott das mehr und mehr unter euch hervorbringt. Und ich möchte euch noch ein Bild vor Augen stellen hier auf der Flipchart. Das mich begleitet seit dem Willow Creek Kongress. Also manchmal kommt es doch darauf an, die richtigen Kongresse zu besuchen, finde ich. In der Mitte male ich mal unsere Gemeinde, die FEG Böblingen. Und die besteht aus lauter so Kleingruppen. Und wir sind hier zusammen unterwegs. Und Gott lässt uns mehr und mehr hineinwachsen in diese Themen, die wir heute Morgen angeschaut haben. Wir bestehen aus Menschen der Liebe. Wir bestehen aus Menschen der Hoffnung. Und wir sind Menschen des Friedens. Und hier lässt Gott uns mehr und mehr das gemeinsam erleben. Und wir dürfen das hier einüben und hier gemeinsam erleben, wie Gott das in uns freisetzt und wie das mehr und mehr Raum gewinnt in unseren Beziehungen. Und dann haben wir aber immer noch auch Kontexte, in denen wir stehen. Wir sind ja nicht nur hier wie bei der Community Week. Auch bei der Community Week geht man in die Schule oder die Arbeit. Dann gibt es die Familien. Dann gibt es, sind Leute in Krankenhäusern angestellt oder unterwegs. Wir sind in Nachbarschaften. Und hier gibt's immer wieder eine Bewegung, die hin und her geht. Zum einen sind wir immer wieder raus oder bewegen uns in die Kontexte, in denen wir sind und kommen wieder zurück in diese Gemeinschaft. Und auch in den Nachbarschaften gehen wir hinein und kommen wieder hier zusammen in der Gemeinde. Und die Menschen um uns herum, denen wir begegnen in unserem Alltag, in unserem Umfeld, die spüren etwas von dem, was hier passiert, weil sie uns begegnen. Hier wächst Liebe, Hoffnung und Frieden im Miteinander. Und das ist etwas, was wir hinaustragen dürfen in die Kontexte, in denen wir sonst unterwegs sind. Gott liebt uns so sehr, dass er uns seine Ideen fürs Miteinander entdecken lässt und diese Ideen in unserem Miteinander wachsen lässt. Hier ist der Raum, wo das kultiviert wird. Und wir dürfen das hinausgeben. Gott liebt die Menschen um uns so sehr, dass er sie an uns, diese guten Ideen fürs Leben, entdecken lässt. An den verschiedenen Orten, an denen wir immer wieder auch unser Leben verbringen. Und ich möchte euch eine Geschichte zum Abschluss erzählen. Hat meine Frau mir zugetragen von einem Ort, den ich nur noch aus Erinnerungen kenne. Ist der Friseur. Und sie hat mit ihrer Friseurin darüber gesprochen, dass sie in eine Gemeinde geht und dass ihr Mann Pastor ist und so. Und dann hat diese Frau beim Friseur, also die Friseurin, erzählt, dass eine andere Frau aus einer anderen Gemeinde auch kürzlich bei ihr gewesen sei. Und die hätte ihr erzählt, in der Gemeinde dort gäbe es Eheabende, wo man hinkommen kann als Ehepaar, um an seiner Beziehung zu arbeiten. Und diese Friseurin war so begeistert darüber, dass es in dieser Gemeinde so etwas gibt, dass es dort Eheabende gibt, zu denen man hingehen kann, um an seiner Beziehung gemeinsam zu arbeiten. Die war hin und weg. Und an dem Punkt schon ging mir so ein Gedanke durch den Kopf, Mann, wie selbstverständlich nehmen wir manchmal die tollen Sachen, die in Gemeinde passieren. Wir denken an Eheabend, ja gut, das hört man und geht man hin oder geht man nicht hin. Das ist was ganz Wunderbares, dass es Gemeinden gibt, die Eheabende veranstalten. Und wir haben da eine hohe Kompetenz, was Beziehungen anbetrifft. Wir kriegen das auch nicht alles hin. Aber es ist was Wunderbares und das halt, manchmal braucht man diesen Spiegel von anderen Leuten, dass sie sagen, hey, das ist ja wunderbar, dass es sowas gibt in eurer Gemeinde wie Eheabende. Und dann war sie noch ganz begeistert, weil diese Frau, die das erzählt hatte von diesen Eheabenden, die war zu der Friseurin gekommen und hatte gesagt, hey, ich möchte mir eine schöne Frisur machen, ich möchte einfach heute Abend mit meinem Mann einen schönen Abend dort haben und ich möchte mich entsprechend auch darauf vorbereiten. Und sie war so berührt davon, dass diese Frau das zum Anlass genommen hat, diesen Eheabend einfach zum Friseur zu gehen und sich einfach hübsch zu machen für ihren Mann. Und ich finde, es ist so ein tolles Beispiel dafür, dass wir in unserer Gemeinschaft einfach Dinge miteinander erleben und Dinge miteinander wachsen sehen und dass wir das raustragen dürfen an die verschiedenen Stellen und dass wir damit rechnen dürfen, dass Leute denken, wow, was ist das denn da? Wo kommt das denn her? Was ist das denn da, was ihr da gemeinsam erlebt? Und da nehmen Menschen tolle Dinge an uns wahr, die Gott in uns wachsen lässt und die Gott ermöglicht in Gemeinde. Und ich stelle mir das so vor, dass es in Böblingen so gerüchteweise dann auch rumgeht, dass man die Leute sagen hört, hör mal, diese Leute dort in der Freien Evangelischen Gemeinde in Böblingen, hast du das schon mitbekommen? Die sind ganz tatkräftig, liebevoll füreinander da. Und ey, ich bin da letztens jemandem begegnet, der war so fröhlich und hat so viel Hoffnung verbreitet. Und da sind Menschen, denen bin ich letztens begegnet, die haben tatsächlich das hinbekommen, eine Situation, wo die wirklich mit den Köpfen aneinander gerasselt sind, wieder gut hinzubekommen und die sind jetzt weiter miteinander unterwegs. Die haben eine Kompetenz da drin, Konflikte miteinander anzugehen und gemeinsam unterwegs zu sein. All das hat Paulus in vielen Versen entfaltet, in Römer 12, Vers 9 bis 21. Nehmt es mit für euch in der kommenden Woche, schaut euch das nochmal an und taucht besonders gerne mit den Kleingruppen in diesen Text nochmal ein.